Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute bin ich ganz nervös, weil ich jemanden zu Gast habe, der im Grunde meinen allerersten Berufswunsch für sich erfüllt hat. Denn als ich ganz klein war, habe ich meiner Mutter immer gesagt, ich will irgendwann mal Erzbischof werden. Hat dann nicht geklappt, wegen der Frauen und vieler anderen Dinge in meinem Leben. Aber dieser Wunsch und Idee kam doch immer so ein bisschen da. Und keine Angst, wir haben jetzt nicht den Erzbischof zu Gast, aber wir haben den Bierschof zu Gast. Und das ist großartig, weil wir uns schon, ach Gott, also mindestens ein Jahr verabredet haben und es jetzt endlich schaffen. Und deswegen sage ich erstmal euer Hochwürden oder wie auch immer man es richtig sagt. Schön, dass du hier bist und vielleicht stellst du dich unseren Hörern mal kurz selber vor.
Ja, servus erstmal. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir das sogar für die Welt festhalten können. Freue mich da jetzt sehr drauf. Und kurze Vorstellung. Ich werde genannt als der Bierschof. Also, und das durfte ich jetzt über zehn Jahre darf ich dieses Amt begleiten. Aus der Dreieinigkeit von Wasser, Hopfen und Malz heraus durfte eine Offenbierung erfahren und dann diesen Bierruf ergreifen. Dass du auch Bischof werden wolltest, wusste ich bis jetzt noch nicht. Aber das ist natürlich eine wunderbare Parallele, die ja das Bier und seine Geschichten so schön schreibt. Das freut mich. Ja, schön.
Ja, eine unglaubliche Koinzidenz. Und wir sind natürlich in einer Kathedrale des Bieres, weil wir, wenn wir uns treffen, auch irgendwo sein müssen, wo das auch Sinn macht. Wir sind in einer Brauerei. In dem Fall sind wir in Memmelsdorf. Dort wird seit über 600 Jahren Bier gebraut, hier in der Brauerei Drei Kronen. Also ganz, ganz spannend. Und ich würde sagen, wir haben ein Bier. Wir sitzen hier, wir sind am Tisch. Machen wir mal Prost.
Dann machen wir Prost.
Prost. Prost. Sehr schön. Also so ein schönes, kühles Bier an einem Sommernachmittag. Das ist echt was wert. Und wir wollen natürlich die Leute auch teilhaben lassen. Also, wie immer, ich habe ein wunderbares Rauchbier, genannt Stöffler. Was wirklich schön, diese klassischen Rauchnoten, ein bisschen Barbecue, ein bisschen, ja, so schinkig vielleicht, könnte man sagen. Aber auch ein bisschen fruchtige Noten, schön in sich verein, schön weich im Mund, geht runter wie Öl. Und passt natürlich in dem Fall wie eine Ölung so ein bisschen zu unserem Gespräch. Was hast du denn ausgesucht?
Na, ich habe das Summer Ale mir ausgesucht, denn, ja, ich muss ja dann trotzdem noch das Fahrzeug führen. Ist ein bisschen leichter und gerade nach dem doch jetzt warmen Tag und im Stress ist es erstmal was richtig Schönes zum Runterkommen. Ja, hopfig, erfrischend, leicht, gut.
Wunderbar.
Nicht leer, muss man sagen, nicht leer.
Ja, nee, wichtig, solche Biere brauchen wir und sehr schön. Jetzt vielleicht, also seit 10 Jahren Bierschopf. Gibt es ein Leben davor? Gibt es ein weltliches Leben oder hat man dann nur noch so ein geistiges Leben? Magst du uns ein bisschen erzählen, wer du vielleicht sonst noch bist und wie du dazu gekommen bist?
Also natürlich hat man ein Leben davor. Das Leben davor ohne Bier ist gar nicht so lang. Also das ist, wir sind ja trotzdem Oberfranken halt. Natürlich hat man da schon relativ früh schon mal am Krüchler vom Opa nippen dürfen zum Beispiel und ja, ich war dem nie ganz abgeneigt, muss man sagen. Und da hat man natürlich zum Bier hingefunden. Ansonsten bin ich gelernter Techniker für Kältetechnik. Das heißt, es ist ja auch eine Branche, die nah an dem Bierproduktion, am Biergewerbe dran ist. In jeder Gastronomie gibt es einen Kühlschrank, in jeder Bude überall Kühlung. Das heißt, auch da durfte ich schon im Beruf Kälte machen und Brauereien, Gasträume, Gasthäuser besuchen. Und ja, ich meine, auf der anderen Seite, ohne Bier wäre mein Beruf nicht möglich, denn schließlich hat er Karl von Linde die Kälteanlage erfunden, um kaltes Bier zu produzieren. Das heißt, mein Beruf fußt und basiert auf dem Wunsch, kaltes Bier zu trinken und naja, dem darf man doch dann frönen.
Der Ruf hat dich sozusagen ereilt. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Bier?
Mein erstes Bier, also das allererste, wo ich mal so genippt habe, war sicher mal beim Großvater, aber das erste Bier, das ich mir komplett selbst gekauft habe, das war mal in Kroatien auf dem Campingplatz. Da hat die Frau an der Kasse das mit der Alterskontrolle nicht ganz so ernst genommen und das war ein Karlovacko damals. Das war, ja, war mal so ein Versuch. Wir haben gesagt, wir holen es für den Papa, ne? Der braucht noch ein kaltes. Ist ein bisschen gezögert, aber naja, es war halt dann doch nicht für den Papa. Ne?
Naja, aber wir breiten mal den Mantel des Schweigens aus. Vielleicht jetzt für alle, die zwar vielleicht unter Bierschopf sich was vorstellen, aber vielleicht noch nie was gesehen haben. Das heißt, man erlebt dich zum Beispiel in einem Ornat, da hast du dann eine Mitra und du hast auch ein rotes Gewand an und es erinnert tatsächlich oder ist im Grunde eine Anmutung wie in, bei einer Messe, wie bei einer Zelebration von etwas. Wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was da so passiert und warum, aber wie kommt man da drauf? Also hattest du irgendwann die Erleuchtung, war es ein Traum nach einer durchzechten Nacht oder war es eine Frau, die dich so genannt hat oder wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, ab morgen bin ich jetzt der Bierschopf?
Also ab morgen ging das schon gar nicht, sondern das war natürlich ein Prozess. Teile dieses Stabes waren schon vorhanden, der war noch nicht so ausgearbeitet. Der Stab gibt einem relativ viel Macht, Menschen Bier einzuflößen und man könnte jetzt sagen, ich habe im jugendlichen Leichtsinn diese Macht ein bisschen missbraucht. Und dann trat das Bier an mich heran in einer Offenbierung. Also ich kann das auch nicht anders beschreiben. Und ich wurde gefragt, möchtest du dieses Amt denn in Verantwortung, in Güte und den Menschen zugewandt ausführen? Ich würde dir Wasser, Hopfen und Malz an die Hand geben und dann wärst du der Bierschopf. Und naja, das ist jetzt nichts, das so schon leicht angetrunken auf einem großen Fest einfach so übers Knie brichst und dann musste ich, und das durfte ich dann halt im Nachhinein erkennen und benennen lernen, ich durfte reifen, ich durfte gären und irgendwann durfte ich dann für mich das ja, abfüllen, dieses Konzept, diese Berufung und durfte mich dann der Bierschopf nennen und habe dann schnell gemerkt, dass es nicht möglich ist, das in einem Kostüm zu tun, sondern dass ich dafür schon ein Ornat brauche und dann das verkörpern muss. Sonst wäre es nicht diese Aufgabe, die ich zu erfüllen habe.
Spannend. Also, wenn ich gäre, sind meistens unerwünschte Nebeneffekte dabei, aber lassen wir das mal so stehen. Du hast jetzt gerade vom Stab gesprochen, das muss man natürlich auch ein bisschen erklären für die Leute, die das jetzt noch nicht kennen. Der Stab ist im Grunde, ich sage jetzt mal von mir aus gesehen, könnte man es entweder sagen, es ist so wie eine Art Kreuz, so diese alten Kreuze, die oben aufhören, die nur so einen Querbalken haben oder auch ein Besen oder Rechen ohne diese kleinen Zacken oder wie auch immer vom Grundgerüst und dann sieht man aber da dran, ich würde mal sagen, Bierdevotionalien, also Öffner und diverse andere Instrumente rund ums Thema Bier. Wir haben eine Glocke, wir haben einen Krug, einen wunderschönen Zinn wahrscheinlich Krug und wir haben einen Trichter, sage ich mal, und der wiederum hat dann einen langen Schlauch, der ist bestimmt 1,5 Meter oder sowas.
1,5 Meter, ziemlich genau.
Ja. Genau, und der hat dann unten noch was zum An- und Ausmachen sozusagen. Genau, das alles, da habe ich irgendwas vergessen, was da noch dazugehört?
Nö, ist eigentlich Bierdevotionalien hat das Ganze gut umschrieben eigentlich.
So rot-weiß natürlich, Franken
gehört Bierschopffarben, genau.
Und da ist aus Holz, das habe ich vielleicht noch am Anfang vergessen. Also wirklich ein schönes Thema und damit, da ist ja wie so ein Wanderstab vielleicht und der war zuerst da, oder wie kamst du zu dem überhaupt?
Der war so ähnlich zuerst da, genau. Das hat tatsächlich was mit dieser Glocke zu tun. Aha. Die war als allererstes da. Die Glocke, auf der steht Happy Hour. Und irgendwann war halt mal Happy Hour und wir haben uns gedacht, hey, wenn man Happy Hour ist, gibt es alles reduziert. Also bringen wir einfach die Happy Hour mit. Und dann läuten wir als Happy Hour, haben die Gastwirte verstanden. Das ist ein bisschen reduziert.
Also sich ein halbes Freibier erklingeln.
Sozusagen. Ja, kann man so machen. Mittlerweile sind es ja ganze. Also da hat der Rest dann aber auch dazu gehört, genau. Ja, und so begleitet mich der Stab jetzt schon lange. Ich habe auch zweiten Stab für große Festlichkeiten oder wenn man sehr stationär wo was macht. Mhm. Der ist dann aus Eichenholz und mit kunstvoll gedrechselten Querbalken, sag ich mal. Mhm. Der ist aber aus Volleiche sehr schwer. Und das ist eben der Reisestab. Genau.
Und vielleicht noch eine Frage zu diesem Thema Berufung. Kannst du beschreiben, welches Wesen dich da gefragt hat oder wie das zu dir kam? Kam es aus dir oder aus dem Universum oder aus einem Bier oder aus einer Brauerei? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen, wenn das einem nicht selber passiert.
Okay.
Also ich kann das gar nicht richtig, also ich versuche Annäherungen, das zu erklären. Ein transzendentales Erlebnis, das doch, also es darf, für mich ist es ein Mysterium und damit muss es das wohl für die meisten auch bleiben, wenn einem das nicht selbst passiert. Für mich ist es klar, dass es Wasserhopfen und Malz ist. Das war wichtiges Bestandteil dessen und darin auch eine Dreieinigkeit. Und mit der Dreieinigkeit sind wir ja auch bekannt. Die gibt es in anderen Konzepten und ich sehe die nicht oppositionell gegenüber, sondern eher durfte ich über die Jahre erkennen, dass der Bierschorf eher dass ich nicht der Erste bin, auch der es jemals auf diese Erde gewandelt ist, sondern dass es eher ein entitäres Amt ist, das das Bier wohl anscheinend immer wieder vergibt.
Also so ähnlich wie beim Dalai Lama.
Vielleicht ähnlich wie beim Dalai Lama, ja?
Ja, ist ja witzig, ja, ja. Also warst du vielleicht irgendein fränkisches Baby, wo dann der Geist hineingefahren ist? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Würdest du dann grundsätzlich sagen, du bist ein religiöser Mensch?
Ich bin durchaus auch ein religiöser Mensch, ja.
Und gab es da von der anderen Religion Kritikpunkte, wenn du sagst, du bist der Bierschorf und hast ein Ornat und bist dementsprechend unterwegs?
Also es gibt immer wieder mal Kritikpunkte von Anhängern anderer Glaubensrichtungen, sage ich mal, die jetzt nicht Bier an erste Stelle stellen, sondern halt klassisch Gott. Aber von offizieller Seite, ich sag mal von denen, die dann tatsächlich in diesen Ämtern tätig sind, sehr wenig. Es gibt Zurückhaltung, aber ich würde jetzt sagen, von offiziellen Seiten keine Anfeindungen. Kritik ja, natürlich. Ich übe ja auch Kritik an dem, also ich nehme das schon auch auf die Schippe. Ich meine, die dann dazugehörigen Organisationen machen es ja auch manchmal einem leicht, sie zu kritisieren. Die haben sich jetzt nicht nur mit Ruhm bekleckert in den letzten, aber ich meine, ich darf aus der Güte der älteren Religion folgen zu dürfen, einfach auf die Youngster Religions, einfach darf man da ein bisschen sagen, ihr werdet vielleicht auch mal noch was.
Genau. Ja eben, also Bier gibt es ja seit 14.000 Jahren oder so, da war Jesus definitiv noch nicht da. Nein, wie auch immer.
Auch Abraham noch nicht da.
Ja, also wobei, lassen wir das mal. Spannendes Thema auf jeden Fall. Aber du bist ja zum Beispiel auch auf Festen unterwegs, also auf Bierfesten oder eben auch auf Kirchweihen oder so. Hattest du schon mal in Action mit einem Pfarrer oder sowas zu tun?
Na klar, immer wieder. Also zum Beispiel mache ich auch das Konzept, dass man Menschen nicht nur schriftlich oder irgendwie in Gebäuden miteinander verbindet, sondern ich mache auch das Konzept der Brauung. Das heißt, dass Menschen, so wie die Zutaten des Bieres, werden ja unzertrennlich miteinander verbunden und da haben wir eine Zeremonie, dass das mit dem Braupaar dann natürlich macht.
Schön.
Und da sind natürlich oft auch dann natürlich Pfarrer anwesend und da darf ich bis jetzt von mir zu behaupten, dass die dann zu mir gekommen sind und das mit mir gesprochen haben, durchaus positive Rückmeldungen kamen. Und das freut mich auch, dass man da nicht, cool. Da muss man nicht gegeneinander sein, weil da geht es ja auch um die Nächstenliebe, um die Güte, um das Schöne am Leben, an der Vergebung und solchen Dingen. Und da stehen wir uns, denke ich, oft nicht oppositionelle gegenüber.
Ja, kann man in Zukunft gemeinsam gehen oder so.
Kann gemeinsam gehen und
leisten. Ist ja auch wunderbar.
Und anstoßen.
Da müssen wir nochmal anstoßen, genau.
Prost.
So, also jetzt wissen wir in etwa, was du da machst und wie du dazu gekommen bist. Und dass du da auf Feste zum Beispiel gehst oder so. Wie kommst du denn da dazu? Also lädt dich jemand ein oder sagst du, ich komme vorbei oder kriegst du vielleicht auch einen Ruf und es wird gesagt, du musst jetzt aufs Oktoberfest und musst den Anstich machen oder irgendwie so. Wie kommt das?
Also ich würde schon gerne mal am Oktoberfest den Anstich machen, aber die müssen mich da, glaube ich, vorher fragen. Ich werde da jetzt nicht einfach auf die Bühne spazieren können. Üblicherweise werde ich jetzt mittlerweile gefragt. Ich habe natürlich in der Anfangsphase, musste ich das ja auch herausfinden. Da war ich dann, bin ich dem Ruf gefolgt, mehr oder weniger, und durfte manche Sachen machen. Jetzt letztes Jahr bin ich einem ganz großen Ruf gefolgt. Da bin ich ja nach Göbekli-Tepe gefahren. Das war wirklich ein Ruf, um dahin zu fahren. Ansonsten jetzt so im Alltag, sage ich mal, kontaktiert man mich. Ich habe hier ein Fest, ich möchte mich vermelzen. Ich möchte heiraten, ich habe einen Junggesellenabschied und wir würden dem Mann gerne Segen mit in die Ehe mitgeben. Geburtstag, unser Fest soll gesegnet sein, wir hätten gern mal geweihte Braukessel, dann schreibt man mich eigentlich einfach an und dann muss halt der Terminkalender das hergeben, ist ja klar.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt hast du gerade so ein Stichwort genannt, wo ich finde, da müssen wir unbedingt gleich einhaken, bevor es am Ende noch vergessen wird.
Ich glaube
nicht. Denn du, ich glaube es auch nicht, aber trotzdem, denn du warst da, wo ich noch nicht war zum Beispiel, was ich total spannend finde, nämlich an auf jeden Fall einem der zumindest aktuell bekannten Ursprungsorte des Themas Bier, sagen wir mal so. Also ganz genau weiß man nicht, ob man nicht noch irgendwas Älteres findet, aber auf jeden Fall
archäologisch beschrieben, was man hier.
Genau, also auf jeden Fall super spannend. Ich habe mal auch einen Biertalk gemacht mit der Archäologin, die dort vor Ort war.
Mit der Laura.
Genau, die da aus Österreich kommt. Und
ja, genau, die haben wir auch getrunken.
Ah, sehr gut. Genau, aber das heißt, du warst vor Ort, vielleicht kannst du uns da ein bisschen teilhaben lassen. Also für alle jetzt wiederum, die das noch nicht so wissen, also der Ort heißt Göbekli Tepe, ist in der Türkei, Nähe Grenzregion zu Syrien, denke ich mal. Und dort hat man Ausgrabungen gefunden, da kannst du gleich ein bisschen was dazu erzählen, wie das so ausschaut, was das ist. Und man weiß eben, dass das, wie gesagt, eine der ältesten Fundstätten für wohl Brauwesen oder Bierherstellung ist. Und genau, erzähl uns mal ein bisschen. Also wie ist das da, wie kamst du da überhaupt hin, was hast du da erlebt, was hast du gesehen?
Also es ist natürlich ein langer Weg dahin, denn ich bin jetzt da nicht mit dem Flugzeug hingeflogen, sondern ich habe gewusst, oder das war Teil dieses Rufes, der mich dahin geführt hat, war das der Übergangspunkt vom Menschen, der nomadisch lebt, zu einem Menschen, der sesshaft wird. Also das ist einer der wichtigsten Knackpunkte der gesellschaftlichen, zivilisatorischen Entwicklung, die wir in den 300.000 Jahren Existenz Homo sapiens mithaben. Mhm. Ab diesem Punkt, wir haben 280.000 Jahre, 290.000 Jahre kein Ackerbau betrieben und ab dem Punkt, wo wir Ackerbau betrieben haben, haben wir richtig aber aufs Gas gedrückt. Hm. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und diese Menschen waren aber Nomaden. Die waren nicht sesshaft, die sind immer wieder rumgelaufen. Das heißt, für mich war es klar, dass ich diesen Ort auch als Nomade erreichen möchte. Hm. Das heißt, ich bin da jetzt nicht gelaufen. Wäre auch sicher sehr schön, aber man ist ja irgendwo doch auch dann limitiert in seinem Gepäck, habe ich natürlich dabei. Das ganze Bierschoff-Equipment möchte ich ja mitnehmen. Und deswegen bin ich mit meinem alten VW-Bus von Deutschland über den Balkan bis in die Türkei gefahren.
Wow.
Und wieder zurück. 12.000 Kilometer waren es insgesamt, 12.000 Jahre in der Geschichte zurück.
Wow.
Das war natürlich wunderschön. Das heißt, und ich habe in jedem Land, wenn möglich, eine Brauerei und ein Gasthaus besucht, um auch die Kultur auf diesem Weg zu lernen, zu erkennen, die Unterschiede zu sehen. Und auch einfach die vielen Gemeinsamkeiten durfte ich erkennen, die man einfach doch überall altern hat. Wenn man auch die Sprache nicht spricht, dass man sich doch einfach mit einem Seidler in der Hand kann man sich verständigen. Ja, und da bin ich dann nach Göbekli Tepe gekommen. Irgendwann, ganz großer Zufall, da war gerade der World Neolithic Congress. Neolithikum nennt sich diese Zeit, in der praktisch Göbekli Tepe gebaut worden ist. Dann war ich da plötzlich in der Universität zwischen diesen ganzen Archäologen, Professoren, Doktoren und halt diese irgendwie dahin reingeschlappte Oberfranke, da weiß ich nicht, ob ich da was zu suchen hatte, aber ich sollte da sein.
Du warst da.
Ich sollte auch da sein, ich durfte da sein, ich durfte teilhaben und ich durfte mit diesen Ausgräbern sprechen. Und dann durfte ich irgendwann auch auf diesen Berg durfte ankommen, das war mein Ziel. Und Göbekli Tepe ist auf so einem kargen Hügel und da endet sozusagen, also nach Süden hin ist die obermesopotamische Ebene. Es ist ein ganz weites, flaches Land Richtung Süden, Richtung Syrien und das macht so einen Halbkreis des Gebirge und in der Mitte dieses Halbkreises ist dann praktisch der erste Hügel, den man hochgeht, der da der höchste so ist, ist da drauf, haben die das gebaut, aus riesigen Kalksteinen bis zu 8 Meter hoch, also nagelt mich bitte nicht drauf fest auf diese ganzen exakten Daten.
Naja.
Riesige Säulen, 15 Tonnen schwere Steine, haben die eine gigantische Halle damals gebaut vor 12.000 bis 13.000 Jahren her. Mhm. Und dann ist mir eben drauf gekommen, dass man da, wie kommt man da jetzt aufs Bier? Und die haben in diesen, aus diesem Kalkstein heraus riesige Töpfe geschlagen. Also mit Steinzeitwerkzeug, es gab noch kein Metall, das heißt mit Flintstones, mit Feuersteinen, mit Granitschabern haben die riesige Kessel gebaut und darin hat man dann Getreide, man hat verbranntes Getreide auf diesem Gelände gefunden, mhm, weil nicht verbranntes Getreide ist natürlich weg. Ja. Das verrottet alles, besonders in 12.000 Jahren findet man davon gar nichts mehr. Und dann konnte man da Bier nachweisen. Bier, na Moment, das möchte ich jetzt genau sagen, wie es die Archäologen sagen, in der Wandung der Kalksteinkessel wurden Probebohrungen gemacht und da sind Restrückstände von Bierstein gefunden worden, die entstehen, wenn Getreide verkocht wird. Mhm. Ganz vorsichtig mal ausgedrückt, bin da jetzt auch kein Chemiker. Naja, so, aber das war so ungefähr das und deswegen ist man drauf gekommen, da muss es wohl Bier gegeben haben.
Spannend. Und hast du auch dich der Frage nähern können, wie die dieses Bier da gemacht haben? Also weil das sind ja Steingefäße sozusagen und man hatte ja damals noch keine Möglichkeit, das irgendwie mit Feuer und unten drunter zu erhitzen oder was wir heutzutage machen. Oder später hat man ja eine Holzgefäße gehabt, auch die kann man ja nicht unten irgendwie heiß machen. Wie weiß man, wie das lief?
Also da hat die Laura... Professor Dr. Laura, Nachname fällt mir gerade.
Der fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber wer in der Podcast-Historie guckt, findet das.
Allerhöchsten Respekt an ihre Forschungsarbeiten. Die hat da Experimente gemacht, das habe ich mir natürlich angehört und sie dazu gefragt. Und dann habe ich selbst auch ein Experiment gemacht, das war mir wichtig. Ich habe auf der ganzen Route nach unten die Zutaten für ein Bier eingesammelt.
Boah.
Das heißt, ich hatte eine Hefe aus Nürnberg von Eukerbrau, ich hatte Malz, habe ich in München mitgenommen, dann hatte ich einen Hopfen aus Slowenien und dann hatte ich nochmal ein Wasser aus der Türkei und noch ein Firik Pilave aus der Türkei, das ist ein besonderes Malz, mhm, und das habe ich dann am Gaskocher Camping Equipment verarbeitet, mit so einer Art Reibstein gesucht, also ein paar Salzsteine und darauf gerieben, das Korn und das verarbeitet und mich so ein bisschen dann an das angenähert und konnte da sozusagen mal so ein Bierexperiment starten. Das ist natürlich jetzt, das ist jetzt schon drei, vier Jahre, das hat nicht lang gehalten, das war oxidiert, aber das, darum ging es ja nicht. Ich wollte ja das verstehen, wie entwickelt sich etwas, das man an diesem heiligen Hügel braut, verhält und da durfte ich mich so annähern und ja, die haben aber da wahrscheinlich die haben Wildgetreide benutzt, mhm, zu dieser Zeit damals, Gerste, Emmer, Einkorn, Weizen gab es noch gar nicht und viele Gräser, also wenn man jetzt so durch die Gegend läuft, jetzt gerade sind die Grashalme, ungemähte Wiesen sehr hoch und dann sieht man oben schon diese kleinen Grashalme und diese, mhm, kleinen Körner hat man tatsächlich eingesammelt, die gemahlen und in diese Töpfe reingeworfen und dann mit erhitzten Steinen, so steinbiermäßig, hat man das dann gekocht.
Genau.
So. Und nach Gefühl. Also wusste ja keiner was. Die haben das ja erfunden.
Ja. Nee, also das finde ich war für mich zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, dass die eben, wie du gerade sagst, so steinbiermäßig, also wahrscheinlich das Ursteinbier, dass man halt eben, weil man nicht drunter irgendwie Feuer machen kann oder so, eben gesagt hat, okay, wir nehmen Steine, erhitzen die irgendwo und werfen dann diese heißen Steine in unser Wasser-Getreide-Gemisch und können das dann auf diese Art und Weise sogar wirklich ein bisschen steuern, weil ich halt über die Anzahl, wie viele Steine und wie große Steine und so, ist ein bisschen Try and Error, mit der Zeit kann man das, kann man eben tatsächlich auch gewisse Temperaturen erreichen und das ist total spannend, also wie Leute zu dieser Zeit solche Techniken dann offensichtlich schon entwickelt haben, auch in dem Maßstab, also ich denke, das wirst du ja auch vor Ort gesehen haben, wie groß die Dimensionen war, sowohl von dem Heiligtum an sich, aber ich habe eine Publikation gelesen, dass man da jetzt drumherum einfach auch viele, viele Höhlen und andere Sachen entdeckt hat, wo man einfach sagen muss, das war dafür, dass man eigentlich gedacht hat, das war vielleicht nur so eine Kultstätte, das muss mehr gewesen sein, das muss größer gewesen sein, da muss es eine regelmäßige Produktion gegeben haben und dauerhafte Besiedlung und all das vor dieser Zeit, also da ist bestimmt noch viel Forschung zu tun, super spannend. Also da beneide ich dich total, finde ich cool, dass du da warst und danke dir auch für diese Schilderung, das ist ganz, ganz toll. Und bevor wir das wiederum vergessen, ich glaube, du hast sogar ein Bier mitgebracht, was damit etwas zu tun hat.
Das könnte man mal versuchen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das jetzt noch gut ist. Das ist von der Nidos Brewery aus Istanbul.
Aha.
Und die haben eben dieses Friki-Malz da verwendet. Das ist nicht komplett ausgereiftes Gersten- oder Weizenmalz. Das ist so genau lost in translation, sage ich mal. Es müsste Gerste sein. Und das ist nicht komplett ausgereift, denn die Enzyme im Korn gehen zur Neige, solange, also die bauen ja den Zucker auf, aber die bauen den Zucker ja auch wieder ab oder die Stärke. Das heißt, sie funktionieren in beide Richtungen. Im Bierbrauen wollen wir es zum Abbauen hernehmen, weil wir dann den Zucker haben wollen. Und die sind aber noch vorhanden im Korn, bevor es ausgereift ist. Dann bauen die sich sozusagen selber ab und dann müssen die wieder erweckt werden. Oh. So sind sie noch da. Dann wird die Spreu vom Weizen getrennt. So die historische Betrachtung, wie man es mittlerweile macht, weiß ich nicht. Aber da werden die Körner, also das ganze, der Büschel, den man halt abschneidet, so immer, der wird verbrannt. Dann kommt dadurch so eine leichte Röstung rein. Und dann kann man das zum Maischen nehmen, weil du ja noch, also direkt, weil du ja noch das, die Enzyme drin hast. So, und dann fährst du halt deine Rasten ab und dann so funktioniert es. So wurde mir das zumindest erklärt von den lieben Leuten von der Nidos Brauerei. Früher Bosporus Brewing, die mussten sich leider umbenennen wegen politischen Diskrepanzen. Auch sehr spannend, welche Widrigkeiten Brauern in aller Welt entgegengestellt.
Finde ich interessant, ja. Also vor allem, weil Nidos, ja, also geschrieben Knidos, ja eher in eine griechische Richtung tendiert, was in der Türkei ja eigentlich eher so, sage ich mal, vielleicht nicht so beliebt ist, aber anscheinend dann doch sehr stark.
Die haben ja doch sehr viel gemeinsame Historie.
Auf jeden Fall, ja, ganz viel, ganz viel.
Ganz viel.
Also da fließt das kühle Nass, sehr, sehr schön.
Schauen wir uns mal an, oder?
Wunderbar,
genau. Ich gebe das hier schön nah dran rein.
Genau, es ist ein, ja, würde ich sagen, braun, bernsteinfarben, dunkles, also so rot, gold, ach wie auch immer. Also schöne Farbe auf jeden Fall.
Rot ist es auf jeden Fall.
Ja.
So braunbiermäßig. Ganz wenig Schaum. Und ist noch nicht drüber vom Geruch her.
Nö, also man hat durchaus malzige Noten, ein bisschen auch.
Ja, ist erst 4 Monate abgelaufen.
Na dann. Auf jeden Fall mal Prost.
Prost.
So. Interessant, hat so einen leicht weinigen Anklang auch, aber im positiven Sinn. Also was Fruchtiges, was Schönes.
Ich habe den schon lange nicht mehr gehabt, der hat sich richtig gut gemacht. Der geht ja recht. Also gekippt ist das Ding nicht, ne?
Nö, passt.
Passt.
Also auf jeden Fall deutlich anders natürlich,
ganz
aber
anders,
das will
anders.
Es und soll es ja auch sein. Ja, also wie
ich
gesagt,
schon von einige jetzt auch über die Zeit, ich habe da ein paar Flaschen dabei gehabt. Ich glaube, die Beschreibung überlasse ich mal dir.
Ich versuche es mal, also ich würde sagen, wir haben, also von der Farbe her, wie gesagt, sind wir ja so bei einem ja, rotbraun, eher dunklen rotbraun, der Schaum, wie er noch da war, war auf jeden Fall auch schön getönt, feine Poren, und wenn wir da so reinriechen, dann finde ich eben, es hat so einen weinigen, eher so Rezinermäßigen Anklang, aber ohne jetzt zu sehr in der Alterungsaromatik zu gehen, sondern das scheint vielleicht von der Hefe auch ein bisschen zu kommen oder insgesamt von den Zutaten. Dahinter haben wir ein bisschen Toffee, bisschen so Malz, bisschen Röstaromen, Getreide auf jeden Fall ordentlich da, auch noch ein bisschen was anderes Fruchtiges, vielleicht ein Hauch Banane oder so, also auf jeden Fall auch ziemlich komplex. Und am Mund oder am Gaumen fällt auf jeden Fall schon mal auf, wir haben eine schöne Kohlensäure, es mussiert schön auf der Zunge, ist da auch weich und rund. Es hat auch wieder diesen, es changiert zwischen diesem weinigen, rezinerigen, also ich finde so harzig, auch so eine harzige Bittere ein bisschen im Abgang. Davor aber wieder auch sowas wie so ein Malzbonbon, wie so ein Toffee. Also sehr, sehr schön malzbetont auch, also wirklich spannende Geschichte und kann ich mir total gut vorstellen, wenn wir jetzt in der Türkei irgendwo am Strand säßen und hätten so einen schönen Grillteller vor uns. Und
da würde das
ja, gut dazu passen. Da würde es auf jeden Fall
ja,
hervorragend. Also ja, danke schön für diesen Einblick, also großartig. Ein echtes türkisches Bier, nachdem Efes jetzt bei Warsteiner gebraut wird.
Für mich ist da ein so ein Ding drin, das krieg ich kriege das nicht benannt. Das ist. Aber. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und die, hast du die auf dem Weg dahin oder hast du besucht? Oder vorher oder nachher?
Vorher.
Vorher.
Mhm. Vorher, das war in Istanbul, da muss ich ja, muss man ziemlich, also wenn man mal in der Türkei fährt, dann muss man mal nach Istanbul.
Unbedingt, ja.
Unbedingt zu empfehlen ist auch, das nicht unbedingt mit einem eigenen Auto zu machen, da muss man schon. Also fahr da lieber Taxi.
Ich bin einmal in Tunis Auto gefahren. Das ist schon lange her, das war in den 90ern, aber das war echt ein Erlebnis. Also weil jeder freie Quadratmillimeter, der vorhanden war, wurde von den Autos auch genutzt. Egal ob Bordstein, ob Marktplatz, ob was auch immer. Und man fährt querbeet durch alle Gegenden. Recht hat der, der am lautesten kundtut, was er will und am deutlichsten und selbstbewusstesten. Und wenn man lernt, da mitzuschwimmen, funktioniert es. Aber es ist für einen Mitteleuropäer erstmal ein gewisser Lernprozess.
Man muss da schon reinkommen. Also jetzt sind es noch die ganz vielen beinahe suizidalen Lieferrollerfahrer.
Oh ja.
Die schneiden einen auch mal ganz schnell. Ah, wild. Aber das war auf dem Weg Istanbul. Nidos, die durfte ich in der Gaststätte sein und in der Brauerei. Habe natürlich beides gesegnen dürfen. Da habe ich mir dann auch einen neuen Titel bekommen, denn es wurde jemandem erklärt, was passiert da jetzt eigentlich. Ja, mir wird ja auch vorgeworfen, es wäre ja sehr einfach, das Christentum zu parodieren. So. Aber dort habe ich den Titel, es wurde dann einem älteren Herrn erklärt und er wurde dann einfach gesagt, ja, jetzt Bierimam. Bierer Imam. Mhm. Und ja, ach ja, klar, macht Sinn. Bierer Imam, also ich bin der Imam des Bieres. Der so ist okay für mich, freut mich. Und da gab es dann eigentlich auch keine Anfeindungen.
Ja, und da kann man ja auch Grenzen überwinden bzw. verbindend wirken. Das ist ja richtig cool. Wobei ich mir vorstellen kann, dass bei dem einen oder anderen Islam-Anhänger das auch nochmal zu Widerständen führen könnte.
Da reicht es aber auch schon, dass man einfach Christ ist.
Das stimmt, ja.
Das tut dem, also das ist dann egal, ob man spöttisch dem christlichen Gott gegenüber ist oder nicht.
Ja.
Das durfte ich auch erleben. Das reicht, dass man Christ ist. Das ist aber dann, Istanbul ist sehr liberal, progressiv, zukunftsgewandt. Ja. In Regionen um Şanlı Urfa und nah an der syrischen Grenze, da ist der Islam nochmal deutlich stärker ausgelegt, deutlich restriktiver. Da wird dann Alkohol zum Beispiel nur nachts getrunken, weil dann sieht ja Allah nicht so.
Praktisch, oder?
Also, ja. Nee, war schon, also da waren ganz, gerade in der Türkei waren ganz besonders große Unterschiede auch in der Bierkonsumkultur festzustellen. Aber dann Wirtshaus in Urfa haben wir dann eins gesucht mit diesen Archäologen, um Kongressnachbesprechung. Das war tatsächlich mit einem Schiebefenster, man musste klopfen, dann wurde geguckt, wer steht vor der Tür und der darf dann auch rein. Also es ist nicht wie bei uns, klar, Schwämme,
ja.
So wirklich jeder erstmal rein, Seidler in die Hand und dann schaut man mal, ob man Platz findet.
Ja.
Nee, da wurde schon an der Tür, harte Tür sozusagen, wie am Club und dann gab es erst Gerstensaft.
Krass. Na, das sind tolle Erlebnisse. Ich bin auch mal durch Ägypten getourt. Einmal von oben nach unten und einmal von links nach rechts. Super spannend, aber eben viele Gegensätze. Tolle Kultur. Also das finde ich auch immer wichtig, das zu respektieren und zu akzeptieren. Da lebt man halt anders. Deswegen nicht besser oder schlechter, sondern anders.
Anders.
Und solange man damit zufrieden ist, ist das auch gut. Und ich muss sagen, was ich eigentlich auch ganz positiv erlebt habe jetzt mit diesem ganzen Religionsthema, also zumindest im eigentlichen Islam ist es so, wenn du irgendeiner Religion anhängst, bist du trotzdem eigentlich normalerweise respektiert. Sie sind nochmal anders, wenn jemand gar nicht gläubig ist, weil da kommt so ein Missionsgeist drüber. Aber sie normalerweise akzeptieren sie, wenn man sagt, man hat eben seinen Glauben. Wie das jetzt bei einem Bierglauben ist, weiß ich nicht. Da könnte man nochmal, aber das ist ja auch egal.
Ich meine, das aber sind ja alles abrahamitische Religionen.
Stimmt.
So, ja. Was mir geholfen hat, war Rüdiger Nieberg. Hat einen ganz, ganz tollen Spruch dazu gehabt, als er kritisiert wurde oder gefragt wurde, glaubt er denn an Allah? Und hat er gesagt, ich glaube an den einen Gott. Und wenn es nur den einen gibt, an welchen anderen soll ich denn glauben? Und damit ist dann auch, also wenn es nur den einen gibt, kann ich ja schlecht an einen anderen glauben. Und das fand ich sehr weise und durfte das für mich mitnehmen. Und das hat auch geholfen,
sag ich mal. Und der offenbart sich halt in verschiedenen Formen und insofern Genau.
Insofern, und bei mir ist es halt manchmal mehr der Seidler.
Genau. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder zurück. Also, weil du es auch gerade gesagt hast, du hast auch in der Türkei dann eine Brauerei gesegnet. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also, sagen wir mal, diese Brauerei hier würde mit dir einen Termin ausmachen und sagen, wir würden gerne unser Brauhaus segnen lassen. Wie würde das ablaufen?
Erstmal schauen wir uns natürlich den Prozess einmal an. Mhm. Also, ne, man muss ja dann der Brauer, Braumeister, Brauer, jemand, der mit den Anlagen vertraut ist, der hat dann natürlich auch manchmal gewisse Anliegen, was man vielleicht mal mit Segen bedenken sollte. Ist es mal der Läuterborech? Ist es mal das Kühlschiff? Ist es mal der Topfenkocher, Whirlpool? Irgendwas zwickt immer. Das hört man sich natürlich zuerst an. Ja. Ist ja klar, man möchte sich auch, ich möchte mich da hineindenken. Und dann machen wir einen symbolischen Sud. Ich nehme meinen heiligen Kelch, wie heilig der ist. Mittlerweile hat er sehr viel gesegnet, mag was dran sein. Dann wird darin Wasser hineingegeben, dann wird Gerste hineingegeben, dann wird Hopfen hineingegeben. Und dann haben wir sozusagen schon mal sowas wie gebraut. Denn mit frischem Bier die Tanks und Anlagen zu bespritzen, das macht immer den Brauer ein bisschen traurig, weil er dann viel putzen muss. Mhm. Also nehmen wir einen symbolischen Sud. Wenn die natürlich gerade jetzt in dem Moment brauen, während man eine Segnung in der Brauerei führt, dann nehmen wir den Sud, der da ist.
Klar.
Also aus dem Kessel heraus segnen ist natürlich noch besser. Dann muss halt wieder geputzt werden. Also da muss man sich ein bisschen anpassen. Ja, und dann werden halt die Gerätschaften meistens der Benutzungsreihenfolge, sag ich mal, entlang gesegnet. Auf ihre Funktionen, auf ihren Ausschlag, auf Gegenverunreinigungen, ein bisschen Weihrauch dazu. Das hilft ja auch oft. Einfach Bakterien mögen das nicht so gerne, wenn da ein bisschen Weihrauch da ist. Mhm. Und dann riecht das Ganze wunderbar. Und dann gibt es da einen Segen aus Wasser, Hopfen und Malz.
Gibt es da eine bestimmte Formulierung, die du da benutzt? Kannst du uns ein Beispiel geben?
Das ist eben aufgrund der unterschiedlichen Problematiken, die Kessel haben. Ich habe da keine komplett festgelegte Formulierung, sondern das ist immer eine Eingebung in dem Moment. Und aber in jedem Fall, also ne, im Maischebottich ist ja der Hopfen nicht so wichtig, sondern da wird ja der Wunsch aus dem Wasser und der Stärke gegeben. Und ich könnte jetzt einfach mal symbolisch vielleicht einen Segen sprechen, mal so hier quer durch die Wand. Da hinten ist der Braukessel.
Nein, genau.
Und so segnen wir diesen Braukessel im Namen des Hopfens, des Malzes und des reinen Wassers. Auf das Bier, das darin geboren wird. Aus dem Wasser, das zuerst gegeben wird, in das das Malz eintaucht, ja, entstehen darf. Dass sich das Malz löse, dass es sich aufspalte in die Teile, die wir wollen. Auf das es dem gibt und uns bereichert in seiner Stärke, die danach in die Kessel weiterfließen soll. Prost.
Wunderbar. Also das wäre
ganz spontan jetzt mal so, sag mal.
Das wäre ja ein perfektes Schlusswort, aber wir sind erst mindestens bei der Hälfte, höchstens so. Also spannend, cool. Also hat auf jeden Fall auch eine Andacht in sich, wo man merkt, das hat auch durchaus eine sehr ernste Komponente. Ist ja auch braun, hat ja viele spannende Teile mit, wo man auch viel bedenken muss. Baust du selber auch?
Sporadisch, sage ich mal. Hobbybrauermäßig, sage ich mal, ist es dann eher, und da bin ich eher so auf dieser experimentellen Seite, da versuche ich dann wirklich ganz, also das, ich nenne es mal extrem Hobbybrauen. Wie gesagt, das Amtgebäckli Tepe, nenne ich jetzt mal als Paradebeispiel. Ich bin im Moment dabei, mir so einen Kalksteinkessel zu organisieren, dass ich mir dasselbe baue, um da mal in so eine Richtung, ich sag mal, forschen.
Also, das wäre interessant.
Das wäre interessant. Da spreche ich gerade mit dem Steinbruch, ob ich mal so einen Kalksteinblock kriege und ob ich da ein Loch reinmachen darf. und so in der Richtung, das ist eher das. Und wenn ich dann aber Bier mache, dann, oder das verkaufbar ist, dann mache ich das mit Brauereien zusammen. Jetzt die letzten Jahre mit Orca Brau zum Beispiel. Da sind aber andere Brauereien auch möglich und im Gespräch. Immer gerne mit Orca.
Ja, dann wenigstens ist ja ein Goldstück, ein Goldstück von einem Menschen.
Ah, ganz großartig.
Insofern, also schön liebe Grüße an dieser Stelle, genau.
Ganz liebe Grüße.
Und apropos, also du hast ja gerade von Weihrauch erzählt und wir haben gerade über das Bierbrauen gesprochen. Da gibt es ja ein Beispiel, oder?
Der hat mir jetzt zwei Beispiele da. Der darfst jetzt du mal eins aussuchen. Ist es eher der Weihrauchbock oder eher der Doppelbock?
Also ich sage ja selten entweder oder, ich sage ja meistens sowohl als auch. Aber wenn wir
beides beginnen, möglich ist, also beides ist möglich.
Also es kommt auf dich an. Wir haben ja auf jeden Fall,
womit fangen wir an?
Wir haben ja zwei tolle Flaschen da. Ich finde ja allein schon die Gestaltung sensationell. Also einmal die Dreimalzigkeit, einen Weihrauchbock, und einmal den Trinitator, einen Holy Doppelbock. Ich denke mal, man würde wahrscheinlich mit dem Weihrauchbock anfangen. Erstens wäre es für mich jetzt ein schöner Übergang von meinem Rauchbier. Habe ich vielleicht noch ein bisschen Anklang da dran. Außerdem ist das Logo ja wirklich sehr schön mit dieser Dreifaltigkeit in sich auch, wie so eine Blüte gemacht mit Wasser, Hopfen und Hefe. Dazwischen das Getreide, wunderschön gemacht. Also wenn es nach mir ginge, würde ich mit der Dreimalzigkeit anfangen.
Dann fangen wir mal mit dem, wichtig ist nicht der Eisbock, der heißt auch Dreimalzigkeit.
Ah, okay.
Das durfte ich eine kleine Serie machen. Aha. Wir haben mit einem Märzen angefangen, untergärige Serie sozusagen, mit Märzen angefangen, dann ein Bock, dann ein Doppelbock und dann gab es noch einen Eisbock.
Vorrang.
So, das ist eine sinnige Steigerung, sage ich mal, das Ganze.
Ja.
So, dann nehmen wir mal die Kelche.
Dankeschön.
Hervorragend.
Also wir haben hier da Gläser stehen und dieses wunderbare Bier.
Ich mach's mal wieder ein bisschen steiler diesmal.
Hervorragend.
Ja, so also ein bisschen Schaum.
Also so. Wunderbar.
Siehst du da auch beim Eingießen eine gewisse Erfahrung bei dir schon da?
Naja, ich schenke ja schon ein bisschen länger ein als du.
Ja, hervorragend, auf jeden Fall. Ne? Ich mach mir noch mal einen kleinen Schaumschuss.
Hervor. Ah ja, wunderbar. Also wieder Farbe sensationell. Jetzt sind wir wirklich bei Mahagoni oder so, oder?
Da sind wir jetzt hier dunkel.
Oh, schön. Aber mit Rotstich wieder. Also ganz, ganz toll.
Fast vor der Wand.
Ja. Also wunderbar. Total schön. Also mit einem schönen Rotstich dabei. Oben der Schaum auch schön dunkelbraun getönt. Wir riechen mal rein. Ah ja. Tatsächlich.
Ich könnte fast schwören, ich rieche einen Weihrauch.
Ja.
Also,
und so ein bisschen drumherum, ein bisschen Datteln, ein bisschen Feigen.
Also der ist ja schon alt.
Ist er, hat schon ein bisschen was, genau.
Der durfte schon reifen, ne? Das ist sowas. Wann haben wir den abgefüllt? 21 haben wir den abgefüllt.
Oh. Gut. 4 Jahre sind völlig okay für so einen Bock. Okay, dann probieren wir ihn jetzt mal und dann musst du uns unbedingt erzählen, was da dahinter steckt. Hat sich wunderbar gehalten. Schön. Dezenter Weihrauch. Der war wahrscheinlich mal stärker am Anfang.
Ich finde, er ist jetzt wieder stärker geworden.
Ah, okay.
Der ist jetzt wieder stärker geworden.
Spannend. Also,
aber der kommt auf jeden Fall raus.
Er kommt raus, auf jeden Fall.
Ja. Also das. Weil der ist stärker als beim Trinitator.
Da ist auch Weihrauch drin?
In allen Bieren von mir ist Weihrauch drin.
Okay, dann muss man das nachher.
Bis jetzt.
Also. Okay. Mal sehen. Perfekt. Ja. Schön, also auf jeden Fall auch ein wunderbares Bier, auch wieder was sehr weich ist, das finde ich jetzt auch gerade sehr schön, gefällt mir gut. Und man merkt gar nicht so, dass ein Bock ist, ne? Also könnte man jetzt easy...
Also dass der 6er 6,2 hat, 6,0, das ist jetzt nicht sofort präsent, also der...
Schönes,
nicht,
nee. Ja, schönes, gemütliches Bierchen. Ja,
ich finde schon, also ich finde, also man merkt schon, dass der... Ein bisschen, also man sagt ja immer, so ein ganz süffiger Bock ist es jetzt nicht, weil er einfach nochmal so ein kleines Eckchen Komplexität mitbringt.
Ja, aber wenn wir jetzt so ein...
Aber wenn man jetzt sagt, man hat einen Dosch, dann ist der schon schnell weg.
Erstens das, oder wenn wir jetzt sagen, wir haben so einen Fruchtsalat, also ich mache immer an der Weihnachtszeit eher, das ist natürlich gerade die falsche Zeit, aber mache ich immer so einen Obstsalat, wo ich zum Beispiel viele Nüsse rein tue und eben Feigen und Datteln und Rosinen und natürlich auch ein Schüsschen Rum und was weiß ich was, so viele Zitrusfrüchte, Ananas und was weiß ich. Und das insgesamt ist dann auch eine sehr komplexe, bisschen Schokolade auch, ganz wichtiger Tipp für Obstsalat. Ein bisschen dunkle Schokolade raspeln macht jeden Obstsalat geil. Also kann man viel machen und das zum Beispiel wäre mit diesem Bier der Hammer. Also sehr, sehr cool, spannend. Ja, erzähl mal, also wie kommt man überhaupt da drauf und wann kommt dieser Weihrauch ins Bier? Wo hast du den her? Wie lief das? Was hat der Felix dazu gesagt?
Was hat der Felix dazu gesagt? Also, ich hatte vorher ja schon den an Märzen, das ist natürlich jetzt nicht mehr, also Märzen ist nicht so lange lagerfähig, deswegen freut es mich, dass ich noch ein paar Flaschen von diesem Bock übrig habe. Mhm. Und da ist natürlich besonderer Anlass mit dir, das mal da mal eine aus dem Keller zu holen.
Ja.
Viele gibt es nicht mehr, aber da hat mir diesen Märzen gebraut, noch auf der alten Brauanlage bei ihm. Also das spielt auch mit rein, dass es nicht mehr haltbar ist, sage ich mal so. Und dann hatten wir, das war mit der erste Sud, den wir dann auf der Kaspar Schulz, die der hier jetzt hat, macht. Und wir haben uns eben gesagt, ja, wir finden uns gut, wir finden uns sympathisch, wir brauchen ein Bier zusammen, einfach Collab-mäßig.
Ja. Ganz kurz, hast du die Anlage dort auch gesegnet?
Selbstverständlich.
Logisch.
Also die haben auch eine Urkunde in der Brauerei hängen, gesegnete Brauanlage. die erhält dann auch jeder, dessen Brauerei gesegnet wurde, erhält eine Urkunde mit Wachsiegel, dass man da auch einen Nachweis hat. Ne? Also
naja.
Gibt viele Prämierungen, aber die Bierschaffsegnung ist eine ganz rare Auszeichnung der Brauerei.
Und nachhaltig.
Und nachhaltig.
Ja, ja, ja. Okay, ich habe dich unterbrochen.
Also kein Problem.
Ja.
Und dann haben wir uns einfach gesagt, ja, wir machen wieder ein Bier. Dann kam eben die Idee auf, Märzen, Bock, Doppelbock, Eisbock, so mal in der Zukunft gedacht. Mhm. Na, jetzt ist ja natürlich der Bock dran. Oder war dann dunkel, fränkisch. Damit muss man den Felix auch fast schon dazu überreden, mal was eher Klassisches zu machen.
Mhm.
Das habe ich geschafft und deswegen ist es ein Bock geworden. Und das war, glaube ich, auch so mit das erste voll reinheitskonforme Bier, das er dann auf der neuen Anlage gemacht hat.
Trotz Weihrauch?
Weihrauch, Buchen.
Ach so, ihr habt es mit Rauchmalz gemacht.
Ich habe das Malz, ich habe Rauchmalz benutzt und dieses Malz, das möchte ich jetzt nicht völlig verraten, das ist ein bisschen mein Geheimnis. Ich habe mir da eine Technik entwickelt, die wurde mir eingegeben, sagen wir jetzt einfach mal, mit der ich ins Malz schon den Weihrauch reinkriege. Dann wurde natürlich ein bisschen Weihrauch vorgelegt in zum Beispiel den Leutepottich, haben wir die Weihrauchglocke reingestellt in die Whirlpool. Und der Rest wird einfach von außen gesegnet. Aber da kommt er in den Prozess übers Weihrauchmalz. Hier waren es 2 Säcke.
Mhm.
1 Sack, 25 Kilo Weihrauchmalz. Ja, genau. Das ist eine ganz schön Heidenarbeit. Die sind da drin. Und dann halt klassische Bockschüttung. Max, ne, kennst Max von Alkohol. Liebe Grüße. Jetzt bei woanders. Liebe Grüße an der Stelle, der hat sich da viele Gedanken gemacht und da ist eine sichere Bank, dass wir dann so ein rundes Ding noch mit rausbekommen.
Hammer.
Und dann haben wir halt noch den Hopfen, haben wir natürlich auch noch geweihräuchert. Und dann, genau, die Hefe nicht, das macht keinen Sinn. Der tut mir nicht so gut damit. Vorher, danach, aber also sie hat sich wohl. Ach genau, und dann habe ich noch für den Sud eine Hefe aus 14 Heiligen geholt.
Oh.
Ja.
Die ist zumindest im Weihrauch nahe.
Die ist im Weihrauch nahe und die kommt aus einer Klosterbrauerei.
Absolut.
Kann man so sagen.
Und vielleicht also nochmal ganz kurz gesagt, für alle, die das jetzt so en passant mitbekommen haben und das nicht wissen, also Orca ist Orca Brau, eine Brauerei in Nürnberg. Der Felix war auch schon im Biertalk, seine Geschichte erzählt, ist ganz spannend. Auch hört euch das ruhig mal an, warum das überhaupt Orca heißt und was seine Philosophie ist. Und ich habe ihn noch kennengelernt in seinen ersten Tagen und da war er wirklich wie der Ritter gegen das Reinheitsgebot sozusagen. Deswegen eben dieses Thema, ihn zu einem normalen Bier zu überreden, ist gar nicht so einfach. Mittlerweile sieht er das, glaube ich, auch ein bisschen entspannter. Es hat auch vielleicht was mit dem Alter zu tun, wer weiß. Aber wir hatten auf jeden Fall tolle Gespräche jetzt wieder beim Bierfest in Nürnberg und coole Sache. Er ist einfach ein ganz, ganz lieber Mensch, allem anderen voran, was ich total schön finde und was wir ja in der Bierwelt, glaube ich, mit den meisten haben, was sie ja so schön macht eigentlich.
Macht's insofern, wirklich wunderschön.
Ja.
Das darf man wirklich ansprechen.
Ja.
Das ist Definitiv so.
Ja, und also und Weihrauch, also das könnte natürlich auch eine ganz neue Marktlücke sein. Also ich hatte ja mal eine lange Diskussion mit Vertretern der Kirche tatsächlich, warum wir denn in dem Gottesdienst nicht auch Bier verwenden können. Also weil der jüdische Glauben zum Beispiel, die haben in den 1910er, 20er Jahren, irgendwann war das, tatsächlich sich die Erlaubnis eingeholt bei ihren Rabbis, dass man hier bei den Zeremonien Bier statt Wein verwenden darf, weil die eben gesagt haben, in der Religion verwenden wir deswegen eigentlich Wein, weil da, wo die Religion herkommt, Wein das edle, besondere Getränk der Region war. Und wenn man in einer anderen Region ist, wo es ein anderes, edles, besonderes Getränk gibt, sage ich mal so, also jetzt sehr abstrakt, ja, dann ist es eben auch durchaus erlaubt und völlig in Ordnung, wenn man statt des Weines dann eben dieses andere Getränk nimmt. Und damit durften die zum Beispiel bei ihren Zeremonien Bier verwenden. Und das ist ja dem christlichen Pfarrer hier immer noch verboten. Aber vielleicht, wenn man da Weihrauch drin machen kann, könnte das noch was sein, was da umstimmt. Ne?
Da möchte ich kurz einhaken.
Gerne,
das ist jetzt ein bisschen theologisch, jetzt ein bisschen, da müssen wir ein bisschen, gehen wir jetzt mal kurz in die Tiefe. Du hast gesagt, das ist das wertvolle Getränk der Region. Das ist alles aber auf den Wein ja griechisch geprägt. Mhm. Du hast gerade gesagt, du warst auch schon in Ägypten.
Ja.
Ägypten absolut über Jahrtausende hin eine riesige Bierkultur. Richtig. Wein ist da gar nicht gewesen. Das heißt, alles Ägypten Bier.
Ja.
Zythos heißt das Zeug, ist bis nach Gallien exportiert worden, in Amphoren und so weiter.
Jo.
In ganz großen Amphoren, möchte man da nämlich sogar sagen.
Mhm.
Weinamphoren waren viel kleiner und Olivenöl. So, und jetzt erinnern wir uns mal an diesen einen Typen, der so in der Mitte von der Bibel taucht, der so auf. So, Jesus haben die den genannt. Und sein erstes Wunder war, Wasser zu Wein verwandeln, sagen sie.
Ja.
Wo war das? In Kanaan, das Wunder zu Kanaan. Das ist aber geografisch ziemlich nah an Ägypten,
ja,
wenn nicht eigentlich in Ägypten.
Also damals auf jeden Fall
Ägypten. Damals auf jeden Fall Ägypten und damit in einer Bierregion. Jetzt wurde das ganze Zeug aber von diesen Griechen aufgeschrieben. Die haben das wahrscheinlich nicht so richtig verstanden. Jetzt frage ich da halt mal ganz, ganz modern, historisch, kritisch, stelle ich das mal theologisch zur These. Vielleicht, wenn das denn so große Behältnisse waren, die für Wasser gehabt haben oder für Wein, vielleicht sollte auf dieser Hochzeit auch Bier getrunken werden. War ja eine ägyptische Hochzeit. Und vielleicht war das erste Wunder Jesu gar nicht Wasser zu Wein.
Also das könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen. Also es ist tatsächlich so, dass bis heute noch die auch Wasser in Amphoren aufbewahren. Das sind dann so Tonamphoren. Und die haben oben einfach ein paar Löcher. Und irgendwie ist es anscheinend so, warum weiß ich nicht, aber dass wenn man da Wasser reinfüllt und es irgendwo hinstellt, das auch wirklich frisch bleibt. Und da ist natürlich naheliegend, weil letztendlich die Amphore hat ja deswegen diese Form, dass sie unten so spitz ist, weil man sie halt in einem Land, wo der Boden mehrheitlich aus Sand besteht, sehr einfach irgendwo hinzustellen und dann auch stehen bleibt. Und das ist ja der Grund, warum wir dann Fässer gemacht haben, weil das hier halt schlecht funktioniert, in der fränkischen Schweiz eine Amphore irgendwo reinzurammen. Und insofern, also wer weiß, finde ich eine ganz spannende These, sollten wir mal
stelle ich jetzt mal zur Diskussion
an. Nachgehen. Also wenn wir Hörerinnen haben, die jetzt hier in der Sache bewandert sind, gerne mal melden, wäre ja spannend, also dem mal auf den Grund zu gehen. Cool, also auf jeden Fall hier wieder ein sehr, sehr spannendes Bier. Wie weit waren wir denn? Ich habe dich, glaube ich, schon wieder unterbrochen, oder?
Ja, das weiß ich immer auch nicht so genau.
Egal, also irgendwann war dieses Bier jedenfalls da. Wie kam es denn an?
Ja, das ist sehr gut, das war blitzschnell weg eigentlich. Also es ist ja immer nur ein Sud. Ein Sud, das waren jetzt da. Genau, auch kleiner Sud, kein Doppelsud. Was hat er denn? Was ich? 50 Liter? 400 bis 500 Liter sind das.
Ich bin
das
aber ganz
sehr schnell weg. Ja, jede Brauerei, den Ausstoß und das Sudhaus habe ich jetzt auch nicht im Kopf.
Nee. Ist auch nicht wirklich wichtig. Also spannend auf jeden Fall.
Haben wir gut an, genau.
Jetzt haben wir den Felix auf der einen Seite, der ja junger, kreativer, obwohl mittlerweile auch gar nicht mehr so jung, aber egal, vielleicht jetzt gefühlt eher so, sagen wir mal.
Gefühlt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, genau, aus dieser Ecke kommt. Wie ist es denn auf der anderen Seite? Also gibt es so ganz traditionelle, gestandene Brauer, wie reagieren die denn? Also hast du da auch offene Türen? Bist du da auch schon gewesen in solchen Brauereien?
Ja, ich will gerade, ob ich ein Beispiel Gutes habe. Also im Craft-Bereich ist es, sag ich mal, potenziell noch einfacher. Mhm. Aber ich war zum Beispiel auch schon, was es sehr traditionell ist, ist jetzt Haberstumpf.
Mhm, ja, absolut.
Würde ich sagen, Haberstumpf Triebgast, zwar wieder neu aufgesetzt, aber an sich das Brauereikonzept ist ultra traditionell.
Absolut.
Kupferkessel, Schleppkette, alles Läutergrand. Den nehmen sie nicht mehr, die haben jetzt wirklich Läuterbottich und machen
aber das. Aber ein wunderschönes Sud
aus. Der Sud aus ist wunderschön.
Ja.
Wirklich wunderschön. Auch die Keller, es ist wirklich eine ganz tolle Brauerei. Ja, Biergarten auch klasse. Ganz, ganz, ganz große Empfehlung.
Also falls jemand sucht, in Trebgast ist das
Trebgast
ganz schön.
Im Landkreis Kulmbach, echt schön. Genau, Ottmar ist der Braumeister. Mhm. Da durfte ich auch schon die Brauerei segnen, zum Beispiel. So. Genau, und da würde ich jetzt sagen, das ist schon traditionell, beinahe historisch. Also ist historisch, ist ein historisches Gebäude, Sudhaus, Technik.
Ja, die auf jeden Fall. Also da bist du ja auch flexibel und kompatibel. Also das vielleicht auch an alle Brauerinnen, die hier zuhören, wenn ihr mal eure Brauerei segnen lassen wollt. In den Shownotes findet ihr die Kontaktdaten, beziehungsweise könnt den Bierschopf einfach suchen. Dann werdet ihr dann auch fündig werden und könnt euch dann die Segnung quasi bestellen, sozusagen. Wenn wir mal auf die andere Seite schauen, also das eine waren ja jetzt die, die das Bier machen. Wenn wir mal zu denen schauen, die das Bier trinken, das habe ich ja auch schon öfters erleben dürfen. Also ich glaube, das letzte Mal für mich war, glaube ich, in Kulmbach auf dem Bierfest, wo du da unterwegs warst. Und das war schon auch toll zu sehen. Also das ist ja jetzt, ich sag's mal aus einer ketzerisch-bambergerischen Perspektive, so eine Art Mini-Oktoberfest, wo man halt so ein großes Zelt hat. An allen vier Ecken gibt es verschiedene...
Hol mal Luft, okay?
Ja, ich weiß. Ich sag ja aus einer ketzerisch-bambergerischen Perspektive, du kannst gerne gleich auf mich einhauen. Und man hat also diese verschiedenen vier Ecken dieses Kulmbacher Bierzelts, wo es dann eben die verschiedenen Marken gibt, dieser Biere. Und dazwischen wird Musik gespielt mit so vielen Prosits, wie es irgendwie geht, damit die Leute so schnell wie möglich so viel davon trinken, sage ich jetzt mal so. Ketzerisch, wie gesagt.
Auch nicht alles falsch da dran.
Und, aber das Tolle ist, wir waren da und waren da schon 1, 2, 3 Stunden zugange. Und dann bist du da aufgetaucht und es war wirklich so, dass da auch eine Awareness da war. Also das heißt, die Leute haben, es wurde ruhiger, man hat auf dich auch geachtet, du bist da gekommen in deinem Ornat, bist dann zu den Leuten hin mit deinem Stab und hast dann mit den Leuten die Zeremonie durchgeführt, weil wir es dann mal ein bisschen besprechen, worum es da geht. Und das war auch wirklich ein Highlight, war eine Show, hat den Leuten echt Spaß gemacht und vielleicht erklärst du uns ein bisschen, was passiert da, vielleicht auch was passiert, vielleicht spirituell auch mit den Menschen, weiß ich nicht. Und wie läuft das so?
Also genau, also das, ich glaube, worauf du anschließt, ist die Salbung des Bieres. Also die
wenn Erfolg, das so heißt,
ja. So nennen wir das so halt. Also wir müssen da ja differenzieren. Segen, den Segen kann man einfach so geben. Mhm. Eine Brauung ist natürlich auch ein anderes Segenskonzept.
Ja.
Dann gibt es noch die Braufe. Aha. Die erfolgt, wenn man dann ins Bier hinein vom Maßdiener zum Bierjünger zum Apostel wird. Dann erfolgt in diesem Zwischenschritt die Braufe. Oder auch bei Kindern darf man natürlich auch einen Segen geben.
Das nur ganz kurz, das heißt, bei dir kann man auch so eine Karriere oder in der Bierität, wie auch immer man das nennt, kann man eine Karriere durchlaufen mit verschiedenen Leveln, sage ich mal?
Ja, somehow hat sich das so entwickelt.
Aha.
Also ich wusste auch nicht, dass es das gibt, aber der Pfad des Bieres hat dazu geführt, dass das jetzt möglich ist, sag ich mal.
Spannend.
Man musste da irgendwann differenzieren.
Okay, also kommen wir auch gleich noch dazu, was das differenziert, aber wir gehen
genau, und jetzt kommt jemand her und sagt, lieber Herr Bierschopf, euer Hochwürden, was auch immer, fühlt euch frei, mich anzusprechen mit, ist alles gut, Bierschopf ist völlig in Ordnung, und ich möchte gern eine Segnung haben. Bei manchen muss man da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, was es jetzt wirklich ein halber Liter ist, weil Seidler it is, sagen wir immer wieder. Es ist ein Seidler. Wir sind aus Oberfranken und ein Seidler kriegst du und das ist es. Und das ist auch genau die richtige Menge. Ich gebe nicht mehr und ganz selten weniger. Mhm. Kann dann natürlich schon Abstufungen machen. Ich sag mal, gerade bei Damen im Dirndl ist es manchmal durchaus sinnvoll, nur 0,3 zu geben, sage ich mal. Geht einfach physikalisch nicht anders. Mhm. Aber Seidler it is. Ich mache auch keine zwei nacheinander. Ich mache keine Maß. Wenn ich den Menschen nicht kenne und vertraue, dass es kann, Das ist wichtig, es gibt Menschen, die können das. Das muss aber erst mir, also das, ich versuche damit eben aus der Entstehung heraus verantwortungsvoll umzugehen, weil mir kriegt dann einfach einen halben Liter Bier rein. Der wird sehr schnell passiert. Und das geschieht so, der halbe Liter Bier, der wird mitgebracht. Ich gebe den nicht aus, dann habe ich keine schankrechtlichen Probleme, denn die Schank-Thematiken sind extern passiert. Ich muss nicht, also wer jemand mit einem Bier kommt und der sieht sehr nach 15 aus, dann sage ich schon auch mal nein. Aber erstmal hat er ja Bier in der Hand. Dann kommt es in den heiligen Kelch vom Apostel. Der gießt es in diesen Kelch ein. Dann wird es das erste Mal geschenkt. Dann kommt es in den Trichter hinein, nach einer kurzen Setzungszeit, dann wird es das zweite Mal geschenkt.
Der Trichter ist am Stab
dran? Der Trichter ist am Stab
dran. In ungefähr 2 Meter Höhe so?
Ja, genau, das muss nach oben gereicht werden, Richtung Himmel, von dem auch das Wasser und die Sonne kommt. Und dann darf es Richtung Erde fließen. Das Halbling, wenn es so, kniet sich dann nieder, nicht vor mir, sondern vor dem Biere. Das möchte ich klar differenzieren. Ich brauche keine Anbetung. Das nicht, nee, not my game. Und dann segne ich den mit dem Schaum und oben aus dem Trichter heraus. Das ist eine ähnliche Bewegung, wie es die Derwische in der Türkei übrigens tun, die auch vom Himmel den Segen zur Erde geben. Und dann erhält er den Segen aus Wasser, Hopfen und Malz. Passenden Spruch zur Festlichkeit hinzu, ist immer individuell. Und dann wird ein Lied gesungen von allen Umstehenden, mir, dem Apostel und eben den Gästen. Und der den Segen empfängt, der zieht den Hahn auf. Und in dem Moment verbindet er sich einfach komplett mit seiner gesamten Existenz mit dem Bier. Es sind wenige Sekunden und viel mehr kann man auch oft in einer schnelllebigen Zeit gar nicht rausholen. Aber es sind sehr intensive Sekunden, die man sich komplett dem widmet, dass jetzt Bier in einen hineingeht, dass man sich damit verbindet, dass man das voll wahrnimmt, dass man jetzt schluckt und atmet und existiert und das Ganze im Bier und darin darf das entstehen. Deswegen schenken wir 3-mal in den Krug, in den Trichter, in den Gesegneten, das ist auch wieder diese heilige Zahl und der hat dann einfach, ja, dann steht er auf und dann lacht er mich meistens an und sagt, so schlimm war es gar nicht, wie er es uns vorgestellt hat. Ja. Dann umarmen wir uns und dann sagt er, boah, es war wirklich sehr gut. Ganz selten, dass es da Ausfälle gibt. Sag mal, einer in 100 hat ein Problem damit.
Also ein richtiges Biererlebnis. Also ich habe damals ein Video gemacht, das werde ich auf jeden Fall auch zur Verfügung stellen zum Podcast, dass die Leute sich das anschauen können. Und wir werden das bei nächster Gelegenheit auch mal mit mir probieren. Dann können wir das noch nachmachen. Das
machen wir auf jeden Fall.
Das machen wir auf jeden Fall. Werde ich meine eigene Erfahrung hier noch schildern und dann vielleicht in einer kleinen Zweitfolge noch dann zum Besten geben. Spannend, freue ich mich schon drauf. Aber man muss ja auch noch Ziele haben im Leben.
Man das muss Ziele ja haben im Leben, ja.
Ganz wichtig. Jetzt hast du gerade Apostel erstmal gesagt, das ist so die finale Stufe in dieser Leiter, beziehungsweise, oder es ist auch eine Figur, die, oder jetzt vorerst zumindest, oder eine Figur, die da auch irgendwie dabei ist. Also wie kann man sich das vorstellen? Also wie, also wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt auf das Halbling war sozusagen, der dieses Bier empfangen hat, wie kann ich denn da weitermachen, wenn ich das will?
Also erstmal erkennt man ja meistens, dass man sich dem Bier nähert, weil man Durst hat. So, das ist jetzt erstmal muss man sich selbst fragen, habe ich einen Durst? So, wenn du keinen Durst nach dem lebendigen Wasser hast, dann wird es schwierig, das auch zu geben. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du das aber suchst, dann darfst du dich an mich wenden, dann darfst du Biersalbung empfangen. Dann gebe ich jetzt seit kurzer Zeit, weil es sehr viel Nachfrage gab, Bierjünger-Seminare. Da geht es halt eben um die Historie des Biers. Da geht es darum, wie trägt man denn so eine Kutte, so eine Mönchskutte? Wie verhält man sich mit diesem Kelch? Worauf ist zu achten? Wie gehen die Lieder? Was singt man da? Wie ist der Geist dessen, dass wir transferieren wollen? Das wird ja erstmal in den Grundlagen transferiert. Und da, soweit sind wir gerade. Und wie dann der Weg zum Apostel sein wird, das findet man raus.
Das heißt, die Apostel, die es jetzt gibt, die sind
gekommen. Zugelaufen.
Spannend. Also auch sehr interessant. Wenn ich jetzt an dieses als Bierjünger sozusagen unterwegs bin oder sein will, also kann ich mich bei dir melden, kann an so einem Seminar teilnehmen und ja, interessant.
Dann darfst du auch gerne mal mitnehmen.
Also ja, ja.
Ich hatte also schon Brauer da, ich hatte ganz, bis jetzt ganz breites Spektrum der Gesellschaft da.
Und dann habe ich auch ein Ornat, was ich dann da...
Ja, man kriegt dann erstmal so eine Mönchskutte. Mhm. Die sind, haben wir zwei Varianten, Sommer und Winter. Klar, also im Sommer brauchst du keine Wollkutte tragen, das ist ganz grausam. Andersrum natürlich die Baumwolle im Winter, ist auch nicht so schön. Genau, und dann darf man irgendwann in die heilige Bierkapelle gehen. Und die ich da habe.
Ja, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo du eigentlich herkommst und wie es da ausschaut. Ne?
Ja, Oberfranken
ja,
haben wir schon.
Ja, ja, Oberfranken ist schon klar, aber also wenn du uns da vielleicht noch einen kleinen Einblick geben magst, also wo trifft man sich da, wie schaut so eine Bierkapelle aus?
Ja, das ist Fotoverbot, Erlebnispflicht.
Mhm. Sehr gut, finde ich vorbildlich.
So, ne? So. Möchtest du ja auch nicht unbedingt, du hast ja auch, so sagt man, hört man einen blühten Bierkeller. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht für jeden erlaubt, ein Foto zu machen. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und so ist es in der Bierkapelle auch. Das ist ein Ort der Andacht, der Besinnung, der Ruhe und dessen, dass man getrennt ist von der Welt. Und das findet da statt. Das ist in Oberfranken, ja, im Frankenwald, auch auf der Höhe. Ganz genau möchte ich es nicht verraten, das wird dann preisgegeben, weil es gibt ja auch Leute, klar, die einem nicht nur Gutes wollen.
Nein, da gab es ja leider schon Beispiele. Gut so.
Genau.
Also sehr vernünftig. Ja, nee, die Leute können dich ja kontaktieren, das ist dann ja...
Ansonsten bin ich, wohne ich am, das kann ich sagen, ausreichend Abstand dazu, am Mittelpunkt Oberfranken ist und dann natürlich mittendrin in dieser unfassbar schönen Brauereiregion, die wir Heimat nennen dürfen. Und das ist natürlich was Schönes.
Mittelpunkt Oberfrankens, das ist dann zwischen Bayreuth und Kulmbach irgendwo? Oder
zwischen Bayreuth und ein bisschen Kulmbach und Bamberg. Ah, wenn man jetzt die Richtung nimmt, ja.
So Turnau-mäßig oder so?
So die Richtung, genau.
Okay, spannend. Ja, ich weiß, ich war schon da, aber mein Gedächtnis ist natürlich da wieder
schwach. Ja, aber Mittelpunkt Oberfranken steht so eine Eistüte.
Das genau.
Ganz so, ja.
Aber also ich finde es immer ganz gut, wenn man Dinge auch vergisst, weil dann kann man sich freuen, wenn man es wiedererlebt. Das hat auch was für sich. Kann es wiederentdecken. Apropos wiederentdecken, wir haben noch ein drittes Bier. Ich glaub,
willst du das wirklich noch aufreißen?
Na, naja, dann machen wir das. Also je nachdem, aber wenn es da ist, ich sage immer, wenn es da ist.
Also nicht geizen am Bock,
oder? Ja, ja, also sind ja Erlebnisse, die muss man ja machen. Also der Trinitator, jetzt bin ich natürlich etwas im Zwiespalt sozusagen, weil das Logo auf der Flasche eigentlich etwas ist, was es gar nicht gibt. Also wir sind da praktisch in einer escheresken Zeichnung, wo wir ein Dreieck haben, was in sich verschlingt und damit eigentlich dreidimensional ist, aber wenn man es dann zu Ende denkt, eben unmöglich ist, wie das bei Escher eben so ist.
Wie das auch bei der Dreieinigkeit so ist.
Genau, ja.
Wie sind denn drei Personen eins und trotzdem individuell das eigene? Wie ist denn Wasser etwas? Wie ist denn Malz etwas? Wie ist denn Hopfen etwas? Das dann verbunden etwas ist, das ja einfach viel mehr ist als die Summe ihrer Teile. Hm. Also wir trinken ja jetzt hier nicht, jetzt kannte man Malz essen, kann versuchen zu trinken, ganz garstig.
Ja.
Aber in der Kombination wird es etwas, das weit drüber hinausgeht über das, was man vorher hineingegeben hat.
Okay, also das ist jetzt nicht dem vorherigen Konsum geschuldet, den wir schon hatten, sondern das ist so beabsichtigt.
Hier ist der Kälte, das ist ja auch ein Dreieinigkeits-keltischer Knoten.
Genau, also der ist auf dem, was wir gerade hatten, auf der Dreimalzigkeit, eben keltisch, das habe ich vorhin gesucht. Genau, ein keltisches Symbol. Jetzt sind wir eben hier ein Level weiter, ist ja auch logisch, beim Doppelbock, klar. Ja, nö, also wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn wir schon da sind.
Ja, dann also
probieren wir das.
Ich meine, bitte. Und eine Flasche hast du noch für deinen Bierkeller?
Auf jeden Fall, die kommt da auch rein und wird auch...
Wow!
Uiuiui, ui, das ist ein lebendiges Bier.
Wer möchte?
So.
Der hat Sauerei gemacht.
Na, das machen wir nachher wieder weg, aber jetzt erstmal...
Ja, die ist auf meiner Hose.
Oh je,
na gut. Mann, ja. Nicht das erste Mal, dass sich Bier auf mir befindet. Nein.
So.
Schau, weil ich jetzt eher andersrum erwartet, muss ich sagen.
Dankeschön. Das ist halt ein sehr lebendiges Bier. Ich meine, ist ja auch klar, ist viel drin. So, und dann noch das Symbol vielleicht drumherum, was auch nochmal dafür sorgt, dass hier die Heiligkeit besonders sprießt und sprudelt. So, genau, das machen wir dann halt.
Ich tue mal da schon mal weg.
Genau, also mal schauen, ob uns der Hallo nachher steinigt oder nicht. Aber das glaube ich nicht. Insofern, also ich glaub, auch dieser Tisch wird schon, Bier erlebt haben. Da glaube ich auch dran. Genau, also Farbe tatsächlich ähnlich wie das letzte. Ich finde, es ist sowohl etwas dunkler als auch etwas röter. Also in beiden intensiver.
Das geht schon fast bis das ganz wild. Ja,
ja, wir haben so eine Holzbetäfelung hier. Da sind wir schon sehr nah dran. Also sagen wir mal, intensiv Mahagoni, wie auch immer. Und ich habe auch tatsächlich einen wunderschönen Schaum hier drauf. Also ganz, ganz tolles Bier. Schon mal von der Optik her pure Lust und Leidenschaft, würde ich sagen.
Also da ist noch ein wunderschöner Schaum drauf.
Ja,
ne? Und das steht hat auch dieses Tegu-Glas, da muss man sehr direkt einschenken.
Ja, muss man, also weil sonst verliert sich das recht schnell. Ja. Ja, in der Nase sind wir natürlich wieder sehr auf der malzigen Seite. Auch der hat schon ein paar Jährchen hinter sich. Ne? Aber sehr, sehr schön.
Aber hier nicht so intensiv weiter.
Nein, insgesamt nicht so intensiv. Also weil wir vielleicht auch gleich vom Geschmack her sehen. Aber wir haben auf jeden Fall wieder so eine Fruchtigkeit. Ein bisschen Schokolade finde ich auch. Und dann eben wieder so Feigen und Datteln und Toffee. Und so alles, was da so ein bisschen mitschwingt. Bisschen Brot, vielleicht auch ein bisschen Cookie. Also doch insgesamt auch eine fruchtige Note wieder. Vorhin war es, jetzt war Sommelier-Geschwafel eher so kirschig und jetzt sind wir eher so brombeerig, aber es ist völlig egal.
Also, es ist schon eine Differenz da, muss man wirklich ganz klar sagen. Ja. Also das ist jetzt...
Und man hat schon den Rauch, also zumindest, wir wissen es jetzt halt, ich weiß es nicht, wenn wir es jetzt Lieschen Müller geben, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwie da.
Ist ein bisschen Rauch ist da. Hm.
Ich meine, das ist ja eh immer mein Problem, muss ich sagen, weil ich bin ja doch mit Rauchbier so geeicht, dass mein Level, Rauch überhaupt wahrzunehmen, so hoch ist, dass mir das schon ein paar Mal passiert ist, dass ich bei Verkostungen oder so gesagt habe, wieso ist das ein Rauchbier? Da ist doch gar nichts drin und die anderen sind fast umgefallen. Insofern ist das vielleicht
ja, auch ein bisschen... Wenn man natürlich lieber zwischen Spezial und Schlängeler zu Hause ist, dann ist
das sehr dezent.
Ist das schwierig. Also gut, Prost.
Prost.
Jo.
Schön. Also ich finde, man merkt sowohl die Verwandtschaft zu dem, was wir eben hatten, zu unserer Dreimalzigkeit, als auch diese, sage ich jetzt mal, höhere Spiritualität, also diesen höheren Alkoholgehalt, dieses, ja, flüchtiger ist jetzt der falsche Begriff, aber so ein bisschen geistiger, weingeistiger, könnte ja, man sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall da, also da hat auf jeden Fall... Hat viel zu sagen und ist wieder unglaublich rund. Und ich finde, im Abgang geht es fast ein bisschen in Lakritz. Aber in eine ganz leichte.
Das hat er jetzt aber erst gekriegt. Mhm. Das hat er jetzt erst gekriegt.
Also wie sind diese Schneckchen von Haribo?
Ja, interessant. Die letzte 8-2 hatte. Mhm. Also 8-2, muss ich sagen, hatten auch hier wenig so
jo.
Trinkwiderstand
jo.
Für den Gehalt. Deswegen haben wir 0-3 haben wir uns aber geteilt.
Passt. Ja, das kann man schon machen. Und ja, was wir noch gar nicht besprochen haben, also wir haben ein bisschen drüber gehört, du bist da unterwegs und so, wie das so in den Brauereien läuft und wie das so auf den Festen läuft. Wie reagiert denn dein Umfeld? Also was hat denn die Familie gesagt, als du gesagt hast, ich bin jetzt hier der Bierschoff? Wie lief das? Oder deine Freunde oder so, wie lief das denn so?
Naja, ich habe mich ja auf den Pfad des Bieres begeben und es ist... ist zumindest wahrgenommen worden, dass es jetzt nicht völlig überraschend ist, dass ich diesen Pfad eingeschlagen habe und ich erlebe da durchaus viel Unterstützung. Also viele auch diese genannten Apostel sind aus meinem Freundeskreis heraus entstanden, aus dem ich diese Kraft schöpfen darf. Das ist tatsächlich ein wunderbarer Freundeskreis. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle
ja.
An alle Apostel da draußen. Und wenn man das wird, wird man sich auch mehr oder weniger darin irgendwie arrangieren müssen, also mit den Menschen, die schon Apostel sind. Und die haben das eigentlich ja meistens positiv aufgefasst, die Familie auch und so. Ich meine, ich war schon immer ein bisschen verrückter, kann man so sagen. Aber ja, gibt schon auch Leute, die sagen, ich habe immer noch einen Vogel. Ist okay.
Ja, wer hat das nicht? Also, sag ich mal so.
Ach, lieber ein Vogel wie keinen.
Ja.
Der zwitschert.
Da weiß man, was man hat.
Der hilft einem auch einfach immer mal wieder im Leben, das Positive zu sehen, so ein Vogelchen.
Ja. Ja, nee, also das finde ich auch, ist wichtig. Man muss über sich selber lachen können, man muss sich auch mal blamieren können und man muss auch mal einen Blödsinn machen können und auch eben eine lustige Seite, eine spannende Seite und eine verrückte Seite irgendwie an sich entdecken und zulassen und nö, das finde ich total gut und ich finde ja auch, was eben bei dir ist, da ist ja schon auch ein ernster Teil dabei. Es ist ja nicht nur, es ist auch Spaß natürlich und das gehört ja auch essentiell dazu, aber es hat eben auch durchaus eine Komponente, wo man sagt, man setzt sich da ja auch wirklich damit auseinander und hat auch eine Botschaft und steht auch für gewisse Werte und für Sachen ein. Das finde ich ist auch wichtig.
Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dass man da ja aus dem Wertekonzept, wir unterhalten uns in Deutschland relativ viel über Werte.
Mhm.
Ich finde, wir unterhalten uns manchmal über die falschen. Denn wenn wir uns eigentlich, also ja, ich mache jetzt hier nichts Politisches auf, den Satz breche ich jetzt mal ab.
Gut.
Aber ich finde, wenn wir uns da manchmal auf manchmal so einfache Dinge, gehe ich mal den Weg, wenn man uns manchmal auf so einfache Dinge konzentriert, wie dass man einfach zusammensitzen kann, dass man gegenüber sein kann, dass man den anderen Menschen anerkennt, der einem ja, da begegnet, dass man sich in Respekt begegnet und es gibt zwei Arten von Respekt. Einen Respekt vor einer Machtposition. Man hat ja auch Respekt vom Tiger, obwohl er nicht mal ein Mensch ist. Man hat Respekt vor einem Polizisten, aber man hat auch man kann einfach so einen grundsätzlichen Respekt haben, der sich von dem Machtrespekt unterscheidet, dass man Menschen einfach mit auf Augenhöhe, auf Herzenshöhe von einer Verbindung, die viel tiefer gehend ist, begegnet und sich einfach offen zeigt. Und wenn man sich darin begegnet, dann darf man einfach ganz viel Liebe und Güte empfangen und geben. Und wenn wir uns auf diese Werte besinnen, dann glaube ich, dass wir eine schönere, offenere, ja, uns zurückumarmende Gesellschaft schaffen können oder darin ja, Teil sein dürfen. Und ich glaube, darin ist viel dessen, was das Bier wirkt, was es macht, dass man einfach, egal wo man hinkommt, man macht dieses Gerstengetränk auf, man versteht sich nicht, man spricht nicht miteinander und doch weiß man, ich sag Prost, du sagst Sheriffe, ich sag Cheers, du sagst
Kippis,
Gejoa, was auch immer. Und wir verstehen uns und ob man sich dabei in die Augen guckt oder nicht, das ist gar nicht wichtig. Das sind ganz die kleinen Differenzen, die wir dann doch in dem Konsum haben. Und da kommt es darauf an, dass man das Gegenüber sieht, dass man sich darauf einlässt und nicht ja, Banden aufbaut. Denn wir haben jetzt die ganze Zeit über diese dreimal Einigkeit gesprochen. Und da kommt jetzt, ich glaube, das wird das Schlusswort, da kommt jetzt ganz bisschen die letzte Essenz rein. Nämlich das ist das Geheimnis an diesem Ganzen. Die Hefe sind nämlich die Menschen, die das Ganze erst lebendig machen. Und nur wenn wir wie die Hefe wirken im Leben und aus dem Bier heraus, wird das Ganze mehr als die Summe der Teile lebendig und größer als das Ganze. Denn da drin ist einfach das, was Leben schafft. Und das ist das Schöne. Und da stoße ich so gerne mit Menschen drauf an. Da begegne ich so gerne Menschen. Und im Bier dürfen wir uns begegnen, fröhlich sein, das Leben feiern und einfach genießen.
Darauf Prost.
Prost.
Ja, und bessere Schlussworte kann man nicht finden. Ich könnte es jetzt nur wiederholen, das mache ich aber nicht. Ich sage ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst und dass du uns ein bisschen von deiner Berufung erzählt hast und von all dem, was dich eben treibt und bewegt und motiviert und auch, was du erlebst und erlebt hast schon, erleben hast dürfen. Das ist großartig und mich auch hast teilhaben lassen, dass ich auch jetzt hier so tolle Biere mit dir trinken konnte, war eine wunderbare Zeit. Ich freue mich auf, wenn wir dann den Live-Versuch starten.
Ah, das machen wir auf jeden
Fall. Das machen wir auf jeden Fall und wünsche dir auf jeden Fall bis dahin noch einen schönen weiteren Restsommer. Wir schwitzen dann gemeinsam in den nächsten Wochen, wird es wieder schön warm. Es wird auch Kirchwein geben und es wird Durst geben und es wird
alles Bierfest,
Gelegenheiten, genau. Gelegenheiten zu genießen. Annafest steht an, stimmt. Ja. Spätestens dann. Also, dann haben wir schon den nächsten Plan. Also, und ihr wisst auch, was ihr zu tun habt. Schaut einfach mal beim Bierschopf vorbei auf der Website und kontaktiert ihn gerne. Er ist für euch da. Das ist ja auch schön. Man muss füreinander da sein. Und insofern, euch heute noch einen wunderschönen Tag. Dir vielen Dank und auch noch einen wunderschönen Tag. Und jetzt trinke ich dieses Bier aus.
Danke, dass ich da sein durfte.
Prost.
Prost.
Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.